请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 20. Juli 2026 im Programm. Zuerst hören Sie Leben in Taiwan. Xiangling Postelholz stellt heute weitere taiwanische Snacks vor. In Taiwan Monitor berichten wir darüber, welche Erwartungen Studentinnen und Studenten an Ferienjobs während der Sommerferien haben. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwans Außenminister hat im Juni Deutschland besucht. Taiwan prüft mögliche Gegenmaßnahmen nach Schließung seines Vertretungsbüros in Papua-Neuguinea. Und Taiwan plant erstmals Simulation einer Mobilfunknetzstörung. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Lin Jialong hat nach eigenen Angaben im Juni Deutschland besucht. Lin schrieb heute in einem Facebook-Eintrag, aus Anlass des diesjährigen 39. Jahrestages der Aufhebung des Kriegsrechts denke er an seinen Deutschlandbesuch im vergangenen Monat zurück. Er habe die Berliner Mauer besucht, die einst die Konfrontation des Kalten Krieges symbolisierte. Außerdem habe er die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen besichtigt, das ehemalige Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, in dem politische Gefangene inhaftiert wurden. In der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen habe ihn Sebastian Körner, Angehöriger einer politisch verfolgten Familie, durch die Ausstellung geführt. Während der Führung hätten sie auch über die Geschichte der politischen Verfolgung während des Weißen Terrors in Taiwan sowie über die fortlaufenden Bemühungen um die Aufarbeitung der Vergangenheit gesprochen. Deutschland und Taiwan hätten unterschiedliche Erfahrungen mit autoritärer Herrschaft gemacht, teilten jedoch dieselbe Erkenntnis. Nur wenn die Wahrheit ans Licht komme, den Opfern ihre Würde zurückgegeben werde und die Geschichte Teil der Menschenrechtsbildung der nächsten Generation werde, könne die Demokratie dauerhaft Bestand haben und die mühsam errungene Freiheit von Generation zu Generation weitergegeben werden. Taiwan überprüft seine Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Papua-Neuguinea. Dazu gehört auch der Kauf von Erdgas. Nach der jüngsten einseitigen Entscheidung Papua-Neuguineas, Taiwans Vertretungsbüro zu schließen, könnte Taiwan laut Außenminister Lin Jialong Gegenmaßnahmen einleiten. Dies erklärte Außenminister Lin am Samstag gegenüber Medien. Der Außenminister von Papua-Neuguinea hatte am Donnerstag einseitig die Schließung von Taiwans Vertretungsbüro in Papua-Neuguinea verkündet. Außenminister Lin erklärte, innerhalb der Regierung Papua-Neuguineas gebe es weiterhin unterschiedliche Auffassungen über diese Entscheidung. Er wies darauf hin, dass die Behauptung einiger Vertreter Papua-Neuguineas zwischen Taiwan und dem Land bestünden keine wirtschaftlichen Beziehungen nicht zutreffe. Taiwan beziehe jährlich 1,2 Millionen Tonnen Erdgas aus Papua-Neuguinea. Dies entspreche fast einem Drittel der Erdgasexporte des Landes. Die taiwanische Regierung werde die Erdgasimporte überprüfen und notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen. Lin zufolge stünden hinter der Schließung des taiwanischen Büros politischer Druck und wirtschaftlicher Zwang durch die Kommunistische Partei Chinas. Taiwan und Japan haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Drohnenbereich unterzeichnet. Taiwans Global Unmanned Aerial Vehicle Academy, kurz GUAVA, und das Japan-Drohnenkonsortium JDC haben am 17. Juli in Tokio eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit beim Aufbau einer Lieferkette für Drohnen unterzeichnet. Die Absichtserklärung wurde vom Leiter der Taskforce für Drohnendiplomatie des Außenministeriums Jiang Zhengwei und dem Vorsitzenden des Japan-Drohnenkonsortiums Kenzo Nonami nach der internationalen Drohnen-Expo unterzeichnet. Bei der Unterzeichnung erklärte Jiang, das Außenministerium und die Guava wollten gemeinsam mit Partnerländern der ersten Inselkette, darunter Japan, den Aufbau einer von China unabhängigen Lieferkette vorantreiben. Nonami erklärte, sowohl Taiwan als auch Japan stünden vor den Herausforderungen einer zunehmenden globalen Expansion autoritärer Staaten. Ein sicheres und zuverlässiges Drohnensystem mit hohem Schutz der Informationssicherheit sei daher eine zentrale Frage der nationalen Sicherheit. 14 Städte und Landkreise in Nord- und Zentral-Taiwan werden im Rahmen der landesweiten Luftschutzübungen im August eine Störung des Mobilfunknetzes simulieren. Die Übung zur städtischen Widerstandsfähigkeit 2026 der Luftschutzübung wird erstmals eine Simulation einer Mobilfunknetzstörung umfassen. Nach den Plänen der Nationalen Kommunikationskommission wird in 14 Städten und Landkreisen in Zentral- und Nord-Taiwan am 10. und 11. August eine Übung zur Störung des Mobilfunknetzes durchgeführt. Simuliert wird ein Szenario, bei dem Naturkatastrophen oder eine stufenweise Begrenzung des Datenverkehrs zu einer Einschränkung der verfügbaren Mobilfunkkapazität führen. Dadurch wird die Geschwindigkeit des mobilen Internets reduziert, sodass nur noch Sprach- und SMS-Dienste verfügbar sind. Verteidigungsminister Wellington Gu erklärte heute im Parlament gegenüber Medien, dass sich die Übung ausschließlich auf Mobilfunknetze beziehe. Festnetzverbindungen seien nicht betroffen. Verteidigungsminister Gu sagte, diesmal wurden bestimmte Gebiete ausgewählt, um die Reduzierung der Kapazität mobiler Kommunikationsnetze zu testen. Ich gehe davon aus, dass dies künftig auf weitere Gebiete ausgeweitet wird. Nach meinem Verständnis wird die NCC dafür noch eine umfassende Planung vornehmen. Taiwanische Abgeordnete und unabhängige Buchhandlungen haben heute auf einer Pressekonferenz ihre Unterstützung für unabhängige Buchhandlungen in Hongkong zum Ausdruck gebracht. Die Durchsuchung unabhängiger Buchhandlungen in Hongkong durch die Polizei am 15. Juli hat erneut Besorgnis über die Verschlechterung der Publikationsfreiheit in Hongkong ausgelöst. Die Parlamentsabgeordneten der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP, Chen Pei-yu und Wu Pei-yi und mehrere unabhängige Buchhandlungen brachten ihre Unterstützung für unabhängige Buchhandlungen in Hongkong zum Ausdruck, sowie für Meinungsfreiheit und die freie Auswahl von Büchern. Sie riefen außerdem die taiwanische Gesellschaft dazu auf, gemeinsam Publikations- und Lesefreiheit zu schützen. Zhang Huiru, Leiterin einer unabhängigen Buchhandlung in Taiwan, erklärte, China schaffe durch vage Gesetze ein Klima der Angst und zwinge zu Selbstzensur. Hongkong habe einst über Demokratie, Freiheit und vielfältige Medien verfügt. Doch diese Werte verschwenden zunehmend. Dies sei auch eine Erinnerung an die Menschen in Taiwan, dass Demokratie und Freiheit niemals ein Geschenk von Herrschenden seien, sondern universelle Werte, für die man kontinuierlich kämpfen müsse und die man schützen müsse. Heute wurden Menschen festgenommen, die Bücher verkaufen. Werden als nächstes auch Leute festgenommen, die Bücher kaufen? Oder kommen sie zu dir nach Hause, um nachzusehen, ob du dieses Buch besitzt? Das Ziel Chinas ist es, dass wir uns selbst einschränken. Dies ist nicht nur eine Angelegenheit eines anderen Landes, sondern betrifft die universellen Werte der Menschenrechte. Die DPP-Abgeordnete Wu Pei-yi erklärte, die chinesische Regierung verletze weiterhin die Publikationsfreiheit. Mit dem kürzlich verabschiedeten Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts werde der rote Terror nun auch über die Landesgrenzen hinaus ausgeweitet. Dies müsse demokratische und freiheitliche Länder wachsam machen. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 221,57 Punkte oder 0,52% auf 42.449,70 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 983,86 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 26,53 Milliarden Euro oder 30,34 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 26 und 36 Grad Celsius. Die weiteren Aussichten für morgen Dienstag. Weiterhin teils sonnig, teils bewölkt bis zu 36 Grad. Auch morgen kann es noch örtlich Regenschauer und Gewitter geben. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 20. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Willkommen zu Leben in Taiwan. Heute geht die Chips-Testung weiter. Dabei unterhalte ich mich mit Juliane, Benedikt, Grazia und Ivan auch über die kulinarische Vielfalt Taiwans. Denn die Chipsorten spiegeln sie stark wider.
Das nächste ist auch ein Publikumsliebling, und zwar die Durianfrucht. Die, ich glaube, das ist die stinkendste Frucht der ganzen Welt. In den Ländern, wo sie viel verzehrt wird, ist sie oft in öffentlichen Transportmitteln verboten, weil es einfach zu stark riecht. Und ich habe sie schon gegessen und ich bin ganz gespannt, wie ihr die Diskrepanz von Geruch und Geschmack empfindet. Viele sagen ja, es schmeckt gar nicht wie bei Stinky Tofu, es schmeckt gar nicht so schlimm, wie es riecht. Also alle Nasen. Wer möchte zuerst riechen?
Oh. Also es riecht nach Durian auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer bei so Durian-flavored Sachen, dass es immer nach Durian riecht.
Also ich finde den Geruch, wie gesagt, gar nicht, ich empfinde es nicht so als stinkend per se. Ich finde, es ist so ein sehr starker Custard-Geschmack. Also.
Grazia verzieht das Gesicht. Jemand kriegt auch gerade Anfälle.
Was? Das war süß. Ja, extrem süß. Wie eine Süßigkeit.
Ja, ist sehr süß. Ist ja auch eine süße Frucht.
Habt ihr schon mal in echt Durian gegessen?
Ja. Aber als ich Durian, also ich habe in China einmal Durian gegessen. Das war auch mein erstes Mal und mein letztes Mal. Und ich weiß nicht, wie Durian schmecken muss. Meine Durian hat ein bisschen nach Käse geschmeckt. Mhm. Und das fand ich überhaupt nicht lecker. Die Konsistenz fand ich auch furchtbar. Deswegen bin ich wirklich kein Fan davon.
Ich mag die Konsistenz auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht. Nicht in der Hinsicht, dass es jetzt besonders herausragend lecker schmeckt, aber dass es genießbar ist. Also ich fand, wie gesagt, den Geruch finde ich gar nicht mal so unangenehm, kann aber verstehen, warum manche Leute ihn unangenehm finden. Aber ja, es schmeckt sehr süßlich, sehr custardmäßig, aber passt halt nicht zu Chips vom Geschmack her.
Mhm. Ja, ich finde sie auch genießbar. Sind eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ja, ich finde auch, es passt nicht so sehr zu Chips. Mhm. Also ich gebe eine 4 geschmacklich. Und es hat ein sehr starkes Durian-Aroma. Also ich finde eine 8, was das angeht, ja.
Ivan, deine Reaktion war ziemlich stark auf den ersten Chip.
Also, es ist sehr süß, also relativ süß, und das passt einfach nicht zu Chips. Interessant. Hatte irgendwie was von so einem schlechten Parfüm.
Machen wir mal mit einem weiteren starken Geschmack. Oder ich finde den sehr stark, den Geschmack, und zwar eine traditionelle Sesamöl-Huhn-Suppen-Chips. Also es gibt hier eine traditionelle Suppe, die auch mit traditionellen chinesischen Zutaten oder die Zutaten aus der traditionellen chinesischen Medizin hergestellt wird. Wir sehen Goji-Beeren, wir sehen Ingwer, wir sehen schwarze Hühnerfüße, die gelten nochmal als besonders nahrhaft. Und ja, ich stelle mir den Geschmack halt sehr stark vor.
Ich erwarte vor allem Sesamöl-Aroma und so ein bisschen Hühnchen-Aroma. Mhm. Ja, riecht. Also ich würde es auf jeden Fall erkennen, den Geruch, glaube ich. Man riecht das ja häufig auf der Straße, wenn man langläuft. Dann gibt es diese Geschäfte. Ja. Das Aroma finde ich erstaunlich gut getroffen.
Leichter Ingwer-Geschmack schmeckt man auch raus, oder?
Schmeckt so ein bisschen gesund. So nach Hühnerbrühe. So nach Hühnerbrühe.
Ja, ja, die Komplexität der Suppe ist erreicht. Von den Aromen her, ne? Und schmeckt genau wie die Suppe.
Ich habe mal Hot Pot mit dieser Sesamhühnchensuppe gegessen. Also man kann auch diese Suppenbrühe sich quasi kaufen im Supermarkt und dann zu Hause Hot Pot daraus machen. Und ja, ich finde es ist lecker. So oft habe ich es nicht gegessen, dass ich jetzt sagen könnte, wie genau es ist, aber hat auf jeden Fall diesen starken Sesamgeschmack.
Zur letzten Sorte, und zwar die Pidan, die Jahrhunderteier. Ja, auf den ersten Blick sehen die ganz erschreckend aus, weil die halt also das Eiweiß ist durchsichtig, bräunlich und das Eigelb ist halt schwarz-cremig. Meine Mutter hat früher mal gesagt, die wurden 1000 Jahre verbuddelt oder 100 Jahre verbuddelt und dann hat man sie wieder rausgeholt. So schlimm ist es nicht. Ich glaube, es ist eine besondere Art des Räucherverfahrens. Ich weiß, dass sie in Holz eingepackt werden und dann in der Erde verbuddelt werden. Also das stimmt schon. Und dann nach einer geraumen Zeit, so ich glaube 2 Wochen oder so, dann rausgeholt werden. Manche trauen sich das zu essen, manche nicht. Ich weiß nicht, Juliane, hast du schon mal gegessen? Pidan.
Ich hatte es, glaube ich, schon öfter mal irgendwie so auf dem Tisch stehen mit Freunden und jedes Mal hat sich in mir etwas geweigert, das zu essen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mittlerweile so 1-2 Bissen schon mal probiert habe, aber es ist tatsächlich einfach vom Aussehen her, fand ich es immer sehr schwierig, mich zu überwinden. Ich würde es eigentlich super gerne probieren. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie es schmeckt so. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie ekelhaft schmeckt oder nicht. Was heißt ekelhaft? Also ich weiß nicht, ob das Leuten, die nicht damit aufgewachsen sind, in der Regel schmeckt oder nicht schmeckt. Ich bin super neugierig. Ich möchte gerade noch erwähnen, hier hinten steht auch noch drauf, for the bold, für die Mutigen. Ich weiß jetzt nicht, was das verheißen soll. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt.
Kann das Ei denn schlecht sein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach eine alte Konservierungsmethode. Und wie Juliane sagte, der Körper hat halt, Ekel ist ein natürlicher Reflex unseres Körpers und es kostet wirklich Überwindung, ein komplett schwarzes, vielleicht faulig riechendes Ei zu essen. Das ist völlig klar. Deswegen nur für die Mutigen. Wir müssen noch dazu sagen, es sind Doritos. Das sind keine Chips, keine Kartoffelchips, sondern Doritos in Schwarz.
Also der Geruch von Mais ist wieder sehr stark, hat wieder so einen Nacho-Geruch. Genau, also hat keinen unangenehmen Geruch. Ich weiß nicht, wie riechen denn diese 100-jährigen Eier, wie riechen die sonst so?
Fauliger. Das riecht gar nicht. Das ist wahrscheinlich, das ist ein Trick. Ja, sonst würde man das gar nicht essen wollen.
Ich möchte an dieser Stelle nur bemerken, ich rieche die ganze Zeit so einen leichten Durian-Geruch.
Der ist wirklich
sehr durchdringend, der geht so hin und wieder so von der offenen Chipspackung, die noch neben uns liegt, zu mir her.
Okay.
Ich hoffe, das stört nicht die Leute, die diesen Raum nach uns benutzen werden.
Schmeckt mega nach Ei.
Aber super lecker. Oh wow.
Oh wow, echt?
Ich glaube, ich mag Eierchips generell. Ich mag ja auch die Spiegel-Eierchips, also. Oh ja, das also ist meine 10.
Oh, ehrlich?
Ja, ich bin total begeistert.
Oh, cool. Also es wird Zeit für dich, Pidan zu probieren.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Oh, ich fand die ganze Packung auch.
Was? Jetzt kriegst du
gleich. Geil! Also man muss dazu sagen, ich finde es jetzt ehrlich gesagt kein seltsamer Geschmack. Es sind halt einfach schwarze Nachos mit so ein bisschen Eiergeschmack. Also ich glaube, meine Bewertung von 10 lässt sich vor allem damit erklären, dass es halt viel besser schmeckt, als ich erwartet hätte. Natürlich, so schwarze Farbe ist auch irgendwie ganz lustig. Würde ich noch mal kaufen, cool. Auf jeden Fall.
Also ich finde, man schmeckt sehr stark den Nacho-Geschmack und es schmeckt einfach so wie Nachos plus Ei.
Ich finde auch, es schmeckt sehr, sehr nach Nacho, aber halt auch nach Ei. Und ich finde aber, das Ei ist nicht unbedingt was dann den Chip besser macht, sondern es ist so ein Nacho, der bis nach Ei schmeckt und dann ist es fast ein bisschen schlechter, aber es ist nicht eklig. Also ich finde es, also eklig sowieso nicht, aber ich finde es lecker. Ich würde es auf jeden Fall, also ich snacke jetzt hier auch die ganze Zeit so ein bisschen was von denen. Aber es ist halt wieder ein bisschen wie mit dem, welche waren das? Ich glaube die Salted Egg Yolk, wo es so war, es ist so ein schmaler Grat zwischen, es schmeckt nach Ei und es schmeckt irgendwie wie ein verfaultes Ei riecht.
Man kann ja so, ich glaube das heißt Schwefelsalz oder so. Mhm. Es gibt ja so eine Salzsorte, die man kaufen kann. Das habe ich auch mal gekauft, dann kann man das so auf Gurke drauf machen und dann schmeckt es wie Gurke mit Ei. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chips ähnlich gewürzt.
So machen ja auch viele veganes Rührei, dass sie so Tofu scramblen und dann so Schwefelsalz drüber machen. Ah, und dann ist es so vegetarisches, veganes Rührei. Genau, deckungsgleiche weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie Pidan gegessen. Aber ich glaube, bisher fand ich das mit einem der besten Chips.
In der nächsten Folge folgt das große Finale. Welche Chips sind unsere Favoriten und welche Sorten haben uns positiv oder negativ überrascht?
Nun folgt Taiwan Monitor.
Nun sind Sommerferien und viele Studentinnen und Studenten haben oder suchen einen Ferienjob. Die Yes123 Online-Jobbörse hat im Juni eine Umfrage durchgeführt mit dem Ergebnis, dass über 96% der Studentinnen und Studenten vorhaben, während der Sommerferien zu jobben. Rund 70% hatten bereits angefangen, sich für Ferienjobs zu bewerben. Radio Taiwan International sprach mit dem Sprecher der Yes123 Online-Jobbörse, Herrn Yang Zhongbin, über Trends und Erwartungen hinsichtlich Jobs während der Sommerferien. Herr Yang erklärte zu den Ergebnissen der Umfrage: Eigentlich wollen immer mehr Studierende in den Sommerferien arbeiten. Das spiegelt vor allem zwei Entwicklungen wider. Erstens nehmen immer mehr Studierende bereits während ihres Studiums einen Studienkredit auf. Zwar muss dieser in der Regel erst nach Abschluss des Studiums zurückgezahlt werden, doch viele möchten schon für Studiengebühren und Lebensunterhalt im neuen Semester, das im September beginnt, Ersparnisse haben. Dazu kommen steigende Mieten und steigende Kosten für Essen und so weiter. Viele möchten deshalb auch ihre Eltern finanziell entlasten und sind deshalb darauf angewiesen, in den Sommerferien einen Job zu finden. Der zweite Grund ist meiner Ansicht nach, dass manche bereits frühzeitig ihre berufliche Laufbahn planen. Sie nutzen die 2 Monate Sommerferien, um praktische Berufserfahrung zu sammeln. Denn wenn man bereits Erfahrungen bei Nebenjobs oder Praktika im Lebenslauf vorweisen kann, ist das bei der späteren Arbeitssuche nach ihrem Studienabschluss von Vorteil. Am besten ist es natürlich, wenn Studentinnen und Studenten einen Ferienjob im Zusammenhang mit ihrem Studienfach oder ihren beruflichen Zielen finden und sie gleichzeitig angemessen bezahlt werden. Im günstigsten Fall bietet das Unternehmen, bei dem sie gejobbt haben, ihnen sogar eine Festanstellung nach ihrem Abschluss an. Wenn Arbeitgeber der Ansicht sind, dass jemand während des Ferienjobs eine gute Arbeitseinstellung und gute Fähigkeiten gezeigt hat, fragen sie manchmal von sich aus, ob sie nach ihrem Studienabschluss mit Festanstellung für das Unternehmen arbeiten möchten. Auf die Frage, welche Art von Ferienjobs besonders begehrt sind, antwortete der Sprecher der Yes123 Online-Jobbörse: Ich denke, das hängt vor allem mit den Voraussetzungen zusammen, die die Jobsuchenden mitbringen. Da Studierende in der Regel noch keine nennenswerte Berufserfahrung haben, entscheiden sich viele zuerst für Ferienjobs in der Gastronomie, im Beherbergungsgewerbe oder im Freizeit- und Tourismussektor sowie im Nachhilfe- und Bildungsbereich. Darüber hinaus gelten auch Arbeitsplätze im Groß- und Einzelhandel bzw. im Handel allgemein als attraktive Optionen. In jüngster Zeit ist durch den Aufschwung im Bereich der künstlichen Intelligenz auch das Interesse an der Technologiebranche deutlich gestiegen. Viele Studentinnen und Studenten möchten zudem in den Bereichen Medien und Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung arbeiten oder sich als Content Creator selbstständig machen, etwa als YouTuber. Auch Tätigkeiten in Bereichen wie Videobearbeitung oder Gestaltung von Präsentationen sind gefragt. Wir haben die Antworten auch nach männlichen und weiblichen Studierenden ausgewertet. Bei den männlichen Studierenden waren die 5 beliebtesten Traumferienjobs, wobei mehrere Angaben möglich waren: YouTuber, Betreuer einer Social Media Fanpage, Essenslieferant, Veranstaltungsmoderator und Game-Streamer. Bei den Studentinnen standen bei den Traumferienjobs ganz oben die Betreuung einer Social-Media-Fanpage, die Vermarktung eigener Schulunterlagen und Mitschriften aus der Oberstufe, Jobs auf Messen oder Ausstellungen, YouTuberin sowie Nachhilfelehrerin. Daran lässt sich ein klarer Trend erkennen. Für Studierende der Generation Z sind Tätigkeiten im Bereich Internet und Digitales, etwa als YouTuber, Social Media Redakteur oder Game Streamer, besonders attraktiv. Gleichzeitig gibt es auch Studierende, die sich mit ihren guten schulischen Leistungen etwas dazu verdienen möchten, beispielsweise durch Nachhilfeunterricht oder die Vermarktung ihrer Mitschriften und Lernunterlagen aus der Mittel- und Oberschule. Gemeint sind damit Mitschriften, die sie zur Vorbereitung auf Universitätsaufnahmeprüfungen oder Aufnahmeprüfungen für die Oberschule angefertigt haben. Das ist inzwischen tatsächlich ein neuer Trend. Studierende renommierter Universitäten verkaufen ihre sorgfältig ausgearbeiteten Lernunterlagen und Notizen aus der Schulzeit über das Internet. Und damit lässt sich ein netter Nebenverdienst erzielen. Eine weitere beliebte Möglichkeit ist Nachhilfeunterricht. Viele halten ihn für besonders lukrativ. Außerdem findet der Unterricht meist in Innenräumen statt und sowohl das Arbeitsumfeld als auch der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern sind vergleichsweise unkompliziert. Über die beruflichen Vorteile, die sich Studentinnen und Studenten von einem Ferienjob in diesen digitalen Bereichen erhoffen, sagte Herr Yang. Grundsätzlich sollte man verstehen, dass viele Unternehmen derzeit eine sogenannte digitale Transformation durchlaufen. Deshalb suchen sie zunehmend aktiv nach Mitarbeitenden für ihre Social-Media-Redaktionsteams, für Kurzvideoproduktion und Schnitt sowie Livestreaming. Dadurch eröffnen sich für Studierende der Generation Z, die mit dem Internet aufgewachsen sind, deutlich vielfältigere Möglichkeiten für Nebenjobs. Besonders wichtig ist, wenn man nach diesen 2 Monaten in den Sommerferien gute Leistungen im Ferienjob zeigt und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gut funktioniert, besteht auch nach Beginn des neuen Semesters im September die Möglichkeit, den Job neben dem Studium weiterzuführen und so kontinuierlich praktische Berufserfahrung zu sammeln. Das kann die Chancen nach dem Studienabschluss deutlich erhöhen, später erneut von dem Unternehmen, bei dem man gearbeitet hat, ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung zu erhalten. Wie bereits erwähnt, gewinnt auch der Bereich Werbung und Content Creator zunehmend an Bedeutung. Viele Unternehmen sind inzwischen der Ansicht, dass ihre Werbung nicht mehr ausschließlich über klassische Kanäle wie Fernsehen und Zeitungswerbung laufen muss. Stattdessen können sie ihre Botschaften auch über Kurzvideos verbreiten. Für die Produktion solcher Videos können sie beispielsweise junge Menschen als Darsteller oder für die Erstellung und Bearbeitung der Inhalte einsetzen. Gerade in den Sommerferien sind daher viele Unternehmen dazu bereit, Studierende als Partner für solche Aufgaben einzubinden und ihnen entsprechende Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Für viele ist bei einem Job in den Sommerferien oder bei einem Nebenjob nicht nur die Höhe der Bezahlung ausschlaggebend, so der Sprecher der Yes123 Online-Jobbörse, Herr Yang. Studierende legen weiterhin besonderen Wert darauf, dass der Arbeitsplatz möglichst nah an ihrer Wohnung liegt. An zweiter Stelle steht dann eine attraktive Bezahlung. Danach folgen Faktoren wie geringer Arbeitsdruck, eine hohe Wahrscheinlichkeit, später eingestellt zu werden, sowie die persönliche Sicherheit. Ein weiterer, etwas weniger wichtiger Aspekt ist, ob der Ferienjob für die eigene zukünftige berufliche Entwicklung hilfreich ist. Und manche berücksichtigen auch das Arbeitsumfeld. Da es um diese Jahreszeit sehr heiß ist, ziehen sie beispielsweise einen Arbeitsplatz in klimatisierten Innenräumen vor.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 20. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.